Deutschlandfunk, Europa heute.
Heute mit Katharina Peetz. Guten Morgen. Wir sprechen über die aktuellen Entwicklungen nach dem Wahlsieg von Boris Johnson in Großbritannien gleich mit unserem Korrespondenten. Außerdem ein Thema dieser Sendung: Wie steht es um die Beziehungen zwischen Russland und Europa nach der Ausweisung von Diplomaten? Und zwischen der Schweiz und Frankreich wird das größte grenzüberschreitende S-Bahn-Netz Europas eingeweiht. Wir haben es gerade noch mal in den Nachrichten gehört. Bei den Parlamentswahlen in Großbritannien hat Boris Johnson die absolute Mehrheit erreicht. Ich bin jetzt verbunden mit meinem Kollegen Tobias Armbrüster in London. Herr Armbrüster, welche Reaktionen gibt es bislang auf den Ausgang der Wahl?
Na, da gibt es vor allen Dingen natürlich jede Menge Schulterklopfen jetzt für Boris Johnson bei den Konservativen. Der wird in der Partei gefeiert als einer der größten Premierminister der letzten Jahrzehnte mit diesem haushohen Sieg, den er da eingefahren hat. 365 Sitze, eine komfortable Mehrheit, mit der er jetzt im Unterhaus im Grunde schalten und walten kann, wie er will. Bei Labour dagegen melden sich viele Aktivisten und Politiker zu Wort, die sagen, da hat vor allem gegen Parteichef Jeremy Corbyn große Fehler gemacht. Er hat die Partei in eine völlig falsche Richtung gelenkt. Und das muss schnellstmöglich begradigt werden. Ansonsten, so sagen es hier viele, steht die Labour-Partei in Großbritannien eigentlich vor dem Aus. Die ist sozusagen dabei, sich selbst auszulöschen. Und tatsächlich hat sie ja auch jede Menge Stimmen verloren. Also das sind hier die beiden großen Erzählstränge an diesem Morgen. Schulterklopfen bei den Konservativen, Grabgesänge bei Labour.
Johnsons Wahlslogan war ja Get Brexit Done. Der EU-Austritt zum 31. Januar scheint also jetzt mit diesem Wahlergebnis sehr wahrscheinlich. Die Frage ist aber, wie geht es dann danach weiter?
Boris Johnson hat ja gesagt, er will innerhalb tatsächlich von einem Jahr, also innerhalb dieses Jahres 2020, dann ein Freihandelsabkommen mit der Europäischen Union aushandeln. Da sagen jetzt viele, das ist nicht realistisch. So etwas kriegt er nicht hin innerhalb von 12 Monaten. Und da wird man jetzt gespannt sein zu sehen, wie er das macht. Ihm hilft natürlich seine absolute Mehrheit da. Er kann jetzt sozusagen der Europäischen Union einige Zugeständnisse machen und muss nicht auf jeden einzelnen Abgeordneten in seiner Partei achten, denn dazu ist die Mehrheit, die er hat, einfach viel zu komfortabel. Also das könnte sich für ihn als durchaus nützlich erweisen bei seinen weiteren Verhandlungen mit der Europäischen Union. Allerdings feststeht auch, diese Verhandlungen werden noch einmal sehr schwierig und da könnte es im nächsten Jahr auch noch mal dazu kommen, dass auch noch mal die No-Deal-Brexit-Option vor der Haustür steht. Also das ist nicht auszuschließen.
Schauen wir zum Schluss noch kurz nach Schottland. Die schottische Nationalpartei SNP hat deutlich gewonnen. Was heißt das für eine mögliche Unabhängigkeit Schottlands?
Ja, die SNP sieht das jetzt als ganz klares Votum für eine solche Unabhängigkeit beziehungsweise für ein weiteres Referendum. Und da wird jetzt der Druck auf Jeremy Corbyn natürlich immens wachsen. Das werden wir in den nächsten Wochen immer häufiger hören, dass die SNP ein weiteres Referendum fordert. Und wahrscheinlich wird es für Boris Johnson über kurz oder lang schwierig sein, dem etwas entgegenzuhalten. Also da können wir mal wirklich gespannt sein.
Sagt unser Korrespondent Tobias Armbrüster in London. Vor dem Hintergrund des Streits um die Ermittlungen zu dem Mord an einem Georgier in Berlin hat Russland gestern 2 deutsche Diplomaten ausgewiesen. Zuvor hatte das Auswärtige Amt 2 russische Diplomaten ausgewiesen. Das Verhältnis zwischen Deutschland und Russland ist also mindestens angespannt. Was heißt das für die Beziehungen zwischen Russland und Europa? Darüber spreche ich jetzt mit Josef Janning. Er ist Experte für europäische Außenpolitik und war bis vor kurzem Leiter des Berliner Büros der Denkfabrik European Council on Foreign Relations. Herr Janning, fangen wir erstmal bei der bilateralen Ebene an. Ist das jetzt der Beginn einer Eskalationsspirale im Verhältnis zwischen Deutschland und Russland, ähnlich wie wir das schon zwischen Russland und Großbritannien beim Fall Skripal gesehen haben?
Frau Peetz, das glaube ich eigentlich nicht, denn dies ist eine relativ dosierte Reaktion, die auch im Umgang zwischen Staaten nicht unüblich ist. Die deutsche Seite hat Vermutungen, dass dort es sich um einen Auftragsmord in Berlin gehandelt haben könnte. Moskau kooperiert nicht hinreichend, also werden zwei Diplomaten ausgewiesen. Die Russen weisen diesen Vorwurf zurück und um das zu unterstreichen, weisen sie ebenfalls zwei aus, sodass man sagen könnte, damit ist die Waage wieder ausgeglichen. Wenn jetzt keine weiteren Eskalationsschritte folgen, sehe ich nicht, dass hier sich eine Leiter der Verschlechterung der Beziehungen ergibt.
Frankreich hatte ja zuletzt eher die Strategie der Annäherung gefahren. Also Macron wollte auf den Dialog mit Putin setzen. Welche Auswirkungen hat jetzt dieses eher angespannte Verhältnis zwischen Russland und Deutschland auf die französische Strategie?
Ja, die deutsche Seite setzt ja grundsätzlich auch auf Gespräche und auf einen wie auch immer gearteten Interessenausgleich mit Russland. Es ist nur eben sehr viel schwieriger geworden in letzter Zeit. Und Staatspräsident Emmanuel Macron hat gespürt, dass hier sich ein Fenster öffnet für eine französische Initiative. Das hat auch viel mit den inner-EU- oder innereuropäischen Beziehungen zu tun. Macron möchte Initiative, möchte Führung, möchte den Ton angeben in der Europäischen Union, hat gesehen, hier ist eine Lücke, ein Vakuum, das er füllen könnte.
Schauen wir nochmal auf Wladimir Putin. Wie schätzen Sie seine Situation ein? Inwiefern ist er gerade vielleicht unter erhöhtem Druck?
Nun, für die Russen stellt sich längerfristig die Frage, was eigentlich ihr Platz in dieser neuen Ordnung ist, in der sehr viel mehr mit traditioneller Machtpolitik operiert wird, aber in der Russland nicht mehr im Mittelpunkt der zentralen Auseinandersetzung steht, sondern das ist vielmehr diese Achse zwischen China und den Vereinigten Staaten. Und dann fragt man sich, was ist eigentlich unser Hebel in der internationalen Politik? Das ist auf der einen Seite für die Russen eine Annäherung an die Chinesen, die aber eine Annäherung unter Ungleichen ist. Und das ist auf der anderen Seite der traditionelle Versuch der Russen, in Europa Einfluss zu gewinnen, indem man versucht, die einzelnen europäischen Staaten in ein engeres Verhältnis zu Russland zu bringen, um damit den Verbund der Europäer zu schwächen.
Nun haben gestern Abend beim EU-Gipfel die EU-Regierungschefs aber sich für weitere Wirtschaftssanktionen oder die Verlängerung der Wirtschaftssanktionen gegen Russland ausgesprochen. Das heißt, hat man eine wirklich gemeinsame europäische Haltung zu Russland?
Ich halte diese Verlängerung der Sanktionen für eine wirklich bemerkenswerte Angelegenheit, denn dies ist ein Schritt, der alle halbe Jahr neu bestätigt werden muss. Und da ist die Einigkeit der Europäer schon bemerkenswert. Es ist ja in erster Linie eine Demonstration der Europäer, dass sie es ernst meinen, wenn sie sagen, dass die Annexion der Krim oder auch das Vorgehen Russlands in der Ostukraine nicht akzeptabel ist. Kaum jemand im Europäischen Rat wird die Hoffnung haben, dass die Sanktionen allein Russlands Verhalten verändern würden. Aber sie dienen dazu, sich selbst und den Russen zu signalisieren, wir glauben das, was wir sagen. Und weil wir das glauben, können wir nicht im gleichen Maß mit Russland Handel und Wirtschaft treiben wie vorher.
Sagt Josef Janning, Experte für europäische Außenpolitik und bis vor kurzem Leiter des Berliner Büros der Denkfabrik European Council on Foreign Relations. Ein paar Stationen mit der S-Bahn und schon in einem anderen Land. Der Le Mans Express im Großraum Genf verbindet ab dem Wochenende die Schweiz noch enger mit Frankreich und damit auch mit der EU. Für Pendler soll der Umstieg vom Auto auf die Bahn erleichtert werden. Marc Engelhardt berichtet.
Die Stimmung im Festzelt hinter dem Bahnhof von Coppet ist feierlich. 8 Jahre lang haben die schweizerischen Bundesbahnen, SBB, am Le Mans Express gebaut, dem grenzüberschreitenden Bahnnetz, das den Schweizer Südwesten mit dem französischen Umland verbindet. Kosten fast 2 Milliarden Euro. SBB-Chef Andreas Mayer ist zufrieden.
Hier haben wir wirklich einen Weltrekord aufgestellt. Ich habe schon ganz viele Projekte in allen möglichen Industrien gesehen, aber noch nie ein so komplexes Projekt zur Inbetriebnahme wie hier in Genf.
Die Komplexität liegt vor allem an der Lage von Genf. Die Grenze zum Nachbarkanton Waadt misst nicht einmal 5 Kilometer. Die Grenze nach Frankreich ist mehr als 20 Mal so lang. Für gut 1 Million Menschen, viele davon Franzosen, ist Genf die nächste Großstadt. Doch deren Krankenhäuser, Universitäten und vor allem Arbeitsplätze waren bislang nur mit dem Auto erreichbar. 630.000 Fahrzeuge passieren deshalb täglich die Grenze. Der Le Mans Express soll das ändern, hofft Serge Talbusco, der in der Kantonsregierung für Verkehr zuständig ist.
Wir erwarten eine Verminderung des Autoverkehrs um ca. 13%, was ziemlich groß ist. Und wir erwarten natürlich eine Änderung der Mobilität.
Auf 230 Kilometern Strecke verbinden die 6 Linien des Le Mans Express ab diesem Sonntag 45 Bahnhöfe in Frankreich und der Schweiz, teils im 10-Minuten-Takt. Die Neubaustrecke nach Annemasse, für die eine Brücke gebaut, Tunnel gebohrt und ein historischer Bahnhof versetzt werden mussten, verbindet erstmals beide Seiten des Genfer Sees. Samt Anschluss an den Fernverkehr mit Schweizer IC oder französischem TGV. Die Schweizer Verkehrsministerin Simonetta Sommaruga sieht den Le Mans Express vor allem deshalb als Europaprojekt.
Ich denke, das ist auch, um zu zeigen, wie eben Länder zusammenarbeiten. Und ich denke auch gegenüber Europa, um zu zeigen, dass die Schweiz wirklich mit ihren Nachbarstaaten eng zusammenarbeitet, viel zu bieten hat, viel investiert. Dieses Projekt ist wirklich auch ein bisschen Symbol für unser Engagement für Lösungen innerhalb von Europa.
Die bisherigen Erfahrungen geben denen recht, die an einen Umstieg der Autofahrer glauben. Vor einem Jahr wurde bereits eine Pilotstrecke auf den 15-Minuten-Takt umgestellt. Seitdem ist die Zahl der Fahrgäste um 60% gestiegen. Die größte Herausforderung dürfte die Zusammenarbeit mit der französischen Staatsbahn sein, die gerade jetzt zur feierlichen Eröffnung streikt. SBB-Chef Andreas Mayer erklärt das mit unterschiedlichen Systemen.
Ich hoffe, dass sobald wie möglich alle Kunden in Frankreich, die den Zug benutzen können, ihn auch zuverlässig benutzen können. Auf der Schweizer Seite wird der Fahrplan eingehalten.
Auf der Jungfernfahrt am Donnerstag dominiert die Freude bei den Fahrgästen, so wie bei Tobias im Mobersteg.
Ich höre Menschen in Frankreich, die wollen ihre Fahrprüfung nicht machen, nur weil sie sagen, ja, ich muss ja meine Fahrprüfung nicht machen, bald kommt ja die Bahn, da kann ich mir die Fahrprüfung sparen.
Und noch etwas schwingt mit am Tag der feierlichen Einweihung. Stolz. Der Präsident der französischen Nachbarregion Rhône-Alpes, Laurent Wauquiez, formuliert das so. Ihr seid nicht in der Europäischen Union und trotzdem haben wir das größte grenzüberschreitende Bauvorhaben Europas realisiert. Selbst die Deutschen haben es nicht geschafft, mit ihren Nachbarn so etwas auf die Beine zu stellen wie wir. Am Sonntag geht der Le Mans Express in Betrieb. Dann soll er täglich 50.000 Passagiere transportieren.
Marc Engelhardt über die Einweihung des Le Mans Express im Großraum Genf. Zum 30. Mal jährt sich in diesem Jahr die Revolution in Rumänien. Der Größenwahn des Diktators Ceausescu scheint die Menschen heute zu faszinieren. Seinen Wohnsitz, den Frühlingspalast, können interessierte Bürger in Bukarest seit 3 Jahren besichtigen. Laila Knüppel und Manfred Götzke waren bei einer Führung dabei.
Wer Ceausescus Villa besuchen möchte, der muss sich Plastiküberzieher über die Schuhe ziehen, damit das edle Parkett und die wertvollen Teppiche nicht beschmutzt werden.
They were looking?
Yeah. Darauf achten die Frauen am Empfang akribisch. Ja, der kommunistische Geist. Er herrsche hier im Haus immer noch, scherzt Rado Pădure routiniert. Er selbst ist 7 Jahre nach dem Zusammenbruch des kommunistischen Regimes geboren. Und Nicolae Ceausescu, seine Villa mitsamt dem güldenen Prunk, bedeuten für ihn vor allem eins: ein gut bezahlter Job.
Gehen wir weiter und schauen uns das Louis XIV Wohnzimmer an.
Mehrmals am Tag schleust der 23-jährige Touristen durch den Frühlingspalast, den einstigen Wohnsitz der Ceausescu-Familie, in einem Bonzenviertel von Bukarest. 80 Zimmer, Schwimmbecken, Sauna, Kino, Palmengarten. Jetzt gerade führt Radu Pădure ein kleines Grüppchen ausländischer Touristen in das goldene verzierte Wohnzimmer. Es sieht aus wie im Schloss Versailles.
Some people say that it's a kitsch, some people say that they had a very good taste.
Die Touristen sehen sich höflich um, als seien sie bei einer Wohnungsbesichtigung. Denken sich wohl ihren Teil über den Geschmack des Diktators und schweigen. Bei rumänischen Gruppen sei das ganz anders, sagt Pădure.
Die Besucher der rumänischen Touren beginnen zu streiten, weil es Leute gibt, die pro Ceausescu sind und andere anti Ceausescu. Und ich muss mir genau überlegen, was ich sage, damit sich niemand aufregt.
Seit 3 Jahren ist die Villa zugänglich und seitdem tobt auch in diesen Räumen der Deutungskampf. Guter Diktator oder schlechter Diktator? Im Innenhof des Museums treffen wir einige rumänische Besucher, die gerade ihre Tour beendet haben.
Es war so eine große Diskrepanz, was er hatte und was wir hatten. Er hatte alles und die anderen mussten hungern und frieren.
Ceausescu war nicht so schlecht. Am Ende hat er vielleicht ein paar Sachen falsch gemacht. Dass wir nicht ins Ausland konnten, wie die Jugoslawen.
Pădure hält sich da raus, spult lieber ein paar Fakten vom Aufstieg und Fall Ceausescus ab, während er durch das holzvertäfelte Arbeitszimmer führt.
Das hier ist sein Heimbüro. Hier hat er ab und an auch Unterrichtsstunden genommen. Er kam aus einer Bauernfamilie, 1918 geboren. Er besuchte nur 4 Jahre die Schule und danach ist er hier nach Bukarest gekommen, hat eine Schusterlehre begonnen. Mit 14 ist er der kommunistischen Partei beigetreten, die damals verboten war. 4 Jahre war er deswegen im Gefängnis und dort hat er George Georgiou Deish kennengelernt, den Chef der kommunistischen Partei. Nach dessen Tod hat Ceausescu seinen Platz eingenommen.
Als Ceausescu Mitte der 60er Jahre die Nachfolge des stalinistischen Diktators Georgiou Deish antrat, durfte er mit seiner Frau Elena und den 3 Kindern in die repräsentative Villa ziehen. Damals galt er als Reformer, war beliebt. Die Industrialisierungspolitik brachte dem Land Wohlstand. Außenpolitisch distanzierte sich Ceausescu vom Führungsanspruch der Sowjetunion, betonte die Unabhängigkeit Rumäniens und öffnete das Land gen Westen.
It's an electronic chess game from Mikhail Gorbachev.
Pădure zeigt auf einen alten schreibmaschinengroßen Schachcomputer, ein Geschenk von Gorbatschow. Von US-Präsident Richard Nixon ließ Ceausescu sich einen Buick Electra schenken, im Irak eine Yacht.
Sie haben aus jedem Land, in das sie reisten, etwas mitgebracht. Und sie sind viel gereist. Nicht wie die einfachen Rumänen, die nicht reisen durften.
Pădure führt seine Touristengruppe weiter durchs Treppenhaus.
Hier auf dem Treppenabsatz sehen Sie 2 Vasen. Sie sind von Mao Zedong, dem ehemaligen Machthaber in China. Ceausescus Besuch in China beeinflusste seine Anschauung stark. Er liebte den Personenkult, den er dort sah.
Ceausescu ließ Dichter Lobpreisungen schreiben, sich als Genie der Karpaten, Sohn der Sonne, Titan der Titanen oder einfach irdischen Gott bezeichnen.
In den 80er Jahren wurde das Leben für die Rumänen schwer. Das Essen wurde rationiert, Elektrizität und Heizmöglichkeiten wurden knapp.
Um die Staatsschulden abzubauen, ließ Ceausescu Lebensmittel exportieren. Auch seine rigorose Industrialisierungspolitik sorgte für den Zusammenbruch der Landwirtschaft. Nur in der Ceausescu-Villa sah die Welt kuschelig warm aus.
Rechts sehen Sie die Sauna aus Finnland. Und sie hatten auch einen Swimmingpool.
Ein großes Schwimmbad, die Wände kunstvoll verziert mit einem bunten Mosaik.
Nun verstehen Sie, warum die Leute so wütend waren, dass sie die Ceausescus getötet haben.
Look how big is the pool.
Am 25. Dezember 1989 wurden Ceausescu und seine Frau in einem Schauprozess zum Tode verurteilt und hingerichtet. Angeordnet wurde der Prozess von den neuen Machthabern des Landes, darunter der zukünftige Staatschef Ion Iliescu.
I hope you like the tour.
Zum Schluss führt Radu Pădure seine Besucher hinaus in den großen Garten, verabschiedet sich. Während einige noch herumflanieren, erzählt er von Ion Iliescu.
Er wohnt hier in der Nähe?
Yes.
Ja. Erst kommunistischer Politkader, dann großer Staatsmann der Nachwendejahre.
Die alte kommunistische Elite wohnt noch immer hier im Viertel. So ein Apartment hier kostet ungefähr 500.000 Euro. Die Kommunisten sind reicher geworden nach der Revolution.
They got richer. The communist members got richer after the revolution.
Morgen hören Sie in der Sendung Gesichter Europas die komplette Reihe über 30 Jahre Revolution in Rumänien. Das war die Sendung Europa heute. Ich bin Katharina Peetz und sage Danke fürs Zuhören.